Eine Farbe, die wir nicht haben. Habe ich nur noch dieses Dornbuch der Magnete mitgebracht. Vielleicht dann können Sie etwas einfach sehen, wie das ausschaut. Das ist kein Dornbuch. Was ich immer angenehm finde, wie man ein Buch sieht. Ja, ich habe das letzte Mal schon viel erzählt, was in diesem Buch von Gilbert steht. Und nun, es ist so, wir haben gesehen oder gehört, dass er also auch noch die elektrischen Erscheinungen beschreibt. Und was eben besonders ist nun, das ist, dass er sich völlig klar ist, dass die elektrischen Erscheinungen, also dass wenn man hakt oder irgendetwas anderes reibt, dass das etwas anderes ist als der Magnetismus. Und davor hat man eben alle diese Erscheinungen, das ist etwa das Gleiche. Man hat das nicht so genau unterschieden und er zeigt nun eben, dass erst einmal schon die Stoffe ganz anders sind, was magnetisch wird, wird eben gerade nicht elektrisch. Und er betont, dass das elektrisch werden etwas durchaus Unspezifisches ist, dass eben sehr viele Stoffe werden elektrisch und es wird so praktisch alles angezogen, wogegen eben der Magnetismus an Eisen und den Magnetstein gebunden ist und dass er sonst, so viel man weiß, damals wusste, nicht vorkommt. Nun, wir wissen ja, was noch Kobalt und Nickel ferromagnetisch ist, aber diese Metalle waren ja nicht bekannt. Nun, ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht schon aus der Schule wissen, also Kobalt und Nickel, das sind Namen aus der deutschen Werkssprache und sie bedeuten das Gleiche. Ein Kobalt ist Kobold und Nickel ist eben auch ein Kobold. Nicht wahr? Damit war gemeint, dass man Erze findet, die scheinbar sehr gut sind, aus denen man also solche Eisen machen können und die konnte man aber nicht verhüten. Und daher kamen sich die Bergleute von einem Dämon geneckt vor, von einem Zwerg, wie sie das sagen wollen. Und das ist der Kobold, der sie neckt, oder der Nickel, der sie neckt. Und daher heißen auch die Metalle so, weil sie durch diese Kobolde erzeugt sind. Oder besser gesagt, die damals waren sie den Erze. Die Nickel und Kobalt Vererzung ist eine sehr besondere Kunst, es ist besonders schwierig, diese Erze überhaupt in Metalle zu verwandeln und daher hat man diese Metalle überhaupt erst im 19. Jahrhundert kennengelernt und noch heute ist also die Nickel, das ist ein Monopol, der Mondnickelkrankheit, die in Südwales ihre große Nickelgruppe hat und das ist also noch heute eine spezielle Kunst, das man und darum kannte man nur das Eisen. Er weist auch darauf hin, dass wenn man etwas durch Reiben elektrifiziert hat, wenn man es anhaucht, dann wird diese Elektrifizierung schon zerstört. Daraus zeigt sich eben auch die Flüchtigkeit der Elektrifizierung, wogegen der Magnet, das ist etwas, was irgendwie stabil ist, nicht wahr? Der Magnetstein ist stabil. Man kann ihn also nur, wenn man ihn stark gibt und damit zerstört und magnetisieren. Nun, er stellt sich daher vor, oder diese Unterscheidung, die man nun wieder theoretisieren, und Nun sagt er so, also alles, was es gibt, nach aristotelischer Lehre, besteht aus Form und Materie. Und der Magnetismus ist nun etwas Formales, wogegen die Elektrizität ist etwas Materielles. Daher beruht die Elektrizität auf einem Effluvium. Die Effluvia waren sehr beliebt. Das waren also, das kommt aus der, eigentlich aus der Schule des Epikur, sagen wir, oder sogar, man kann nicht auf Demokrit zurückgehen. Und da diese Leute haben sich auch schon vorgestellt, dass der Magnet etwas ausströmt. Das waren immer Teilchen, also sogenannte Atome, nicht wahr? Diese Teilchen strömen aus und die machen dann diese Anziehung, wie das zustande kommt, konnte man sich eigentlich nicht klären. Es ist überhaupt so, ich sage, die antike Atomtheorie ist nicht in diesem Sinne eine Atomtheorie wie die des 17. Jahrhunderts, weil man in der Antike ganz mechanisch dachte. Und das Charakteristische der Atomtheorie, also bis in unsere Zeit, ist im Wesentlichen doch dieses, dass diese Teilchen, die wir Atome nennen, die sind den mechanischen Gesetzen unterworfen. Der Atomismus geht zusammen mit der neuere Atomismus, mit der Idee der Mechanik. Wenn man alles auf Mechanik zurückführen will, dann ist die Atomtheorie eine natürliche Hypothese oder die gegebene Hypothese, weil dann löst man die Stoffe in Massenpunkte auf und der Massenpunkt ist eben das Grundobjekt mechanischer Betrachtung, so wie Sie das auch in der Vorlesung lernen. Da operiert man ja eigentlich immer mit Massenpunkten. Nun, der Antike fehlte in diesem Sinne eine Mechanik und darum ist der Atomismus in der Antike etwas anderes als der moderne Atomismus und hat auch eine ganz andere Motivierung. Ich glaube, das hat mit dieser Science-Philosophie zu tun, dass immer der Schein etwas dauert, dass es vermitteln muss. Die Atome sind eben diese unveränderlichen Elemente und weil durch Anordnungsänderungen entsteht dann alles, was in uns entsteht. Also Werden und Vergehen gibt es nicht, das ist die Lehre der Eleaten, weil was sein, damit nicht sein kann. Und darum ist es ein Irrtum zu glauben, dass Dinge entstehen und vergehen und so weiter. Nicht wahr? Das sind diese antiken Überlegungen. Nun, diese Zeiten haben aber dann doch die Effluvia des Epikur übernommen. Also etwas strömt aus, das dann noch bei Descartes so. Und diese Effluvia sollen also die Elektrizität erzeugen und sind also etwas Materielles. Das sieht man auch daran, dass eben die elektrischen Wirkungen aufgehalten werden, wenn man irgendetwas zwischen den elektrifizierten Körper und diese Teilchen, die angezogen werden sollen, hält. Nicht wahr, den guten Isolatoren hatte man nicht, wie vorgegeben, schirmte also praktisch immer alles ab. Und der Magnetismus ist ja, aber das hat schon der Porta, haben wir gehört, das hat die Leute fasziniert, dass das also durch den Tisch durchwirkt, nicht wahr? Das heißt, das ist also nichts Materielles, das kann kein Effluvium sein. Und daher schließt dann Hilbert messerscharf, dann muss es eben eine Form sein, wenn es keine Materie ist. Und das sind zwei einzige Dinge. Nun, um zu begründen, er will dann zeigen, also Effluvia, das gibt es überall, zum Beispiel die Luft ist wahrscheinlich ein Effluvium der Erde und sie dient dafür zu sorgen, dass die Objekte von der Erde nicht fortfliegen. Ich stelle jetzt das so vor, dass die Luft das so zusammenhält. Und diese Effluvia sind also Flüssigkeiten, Humora, das sind Flüssigkeiten, und darauf kommt er dann also dazu, dass solche Flüssigkeiten wirklich Kräfte ausüben und weist auf Kapillarkräfte hin. Das wird ganz hübsch beschrieben, dass man so Stäbchen hat, die im Wasser schwimmen und die ziehen sich dann an. Das ist natürlich auf unserer Beschreibung eine Kapillarwirkung, aber das ist für ihn ein Modell, wie solche Effluvia Kräfte ausüben können. Auch die Gerüche sind Effluvia und so weiter. Nun, typisch ist auch für die elektrischen Kräfte, dass sie radial gerichtet sind, anders als die Magnetkräfte, die man ja den Magneten hat. Und wissen Sie, was der geht ja so herum, nicht wahr? Also wenn man im Äquator ist oder bei mir, dann sieht das so, das sieht nicht radial, das sieht so auf diese Pole hinzu, wogegen die elektrischen Kräfte sind radial gerichtet. Und in diesem Sinne ist auch die Schwerkraft eine elektrische Kraft. Jetzt ist auch radial gerichtet. Das heißt, hier hat er eine wichtige Bemerkung, nicht wahr? Nämlich die. Die elektrischen Kräfte und die Schwerkraft sind eben beides Kräfte, die durch Ladungsdichten erzeugt werden, wogegen die magnetischen Kräfte sind durch Dipoldichten erzeugt. Das ist ein Unterschied. Das beschreibt er so. Nun, diese Form, die den Magnetismus erzeugt. Ist denn das? Was sagt er? Das sei eine primäre, wurzelhafte, astrale Form, die die Kugel ordnet. Jede Kugel, das heißt jede kosmische Kugel, die Sonne, der Mond, die Sterne, haben eine solche Form. Und auf der Erde kommt eben diese magnetische, wurzelhafte Form nicht zustande, weil der Himmel da ist, oder sie kommt nicht aus den Sternen, sondern sie kommt eben auf der Erde, denn die Erde ist eben auch so eine kosmische Kugel, welche eine solche Form hat. Der Magnet wird durch die Glut zerstört und glühendes Eisen ist nicht magnetisch, das hat der Alkohol auch bis, das ist also die Entwicklung der chemischen Umwandlung. Und daraus schließt er nun, dass das glühende Eisen außer seiner Form gesetzt wird, was sagt schon der Cardano so gesagt, und nicht eine vernünftige Formulierung. Und wenn man es dann eben wieder magnetisiert, dann wird wieder seine Form wieder hergestellt. Die Anziehung Magneteisen ist darum eine Konformität, das heißt, die Kräfte wirken harmonisch zusammen, und in diesem Sinne meint er, dass die Idee, dass der Magnet eine Seele habe, die auf Thales zurückgeht, keine mondsüchtige Fantasie gewesen sei, denn man betrachte ja auch die Himmelskörper als beseelt. Und das ist auch bei Kepler so, die Himmelskörper sind ja ursprünglich Götter und werden natürlich dann entgöttert in der christlichen Zeit, aber man hat sie immer noch als beseelt betrachtet. Und darauf beruht dann natürlich auch der Glaube an die Astrologie. Ich glaube, die Astrologie gehörte zum Beispiel auch in das Universitätspolitikum, also wie man den Savilschen Lehrstuhl in Oxford gegründet hat, Anfang des 17. Jahrhunderts, einer der ersten Professoren der Astronomie, oder einer der frühen, ist der Christoph Renn, der dann später also Architekt wurde und die Hauskathedrale in London baute, das war ein sehr bedeutender Mathematiker. Und dieser Lehrstuhl ist der erste nicht theologisch-philologische Lehrstuhl in England, einer der großen Universitäten. In Oxford wurde damals ein mathematischer und ein astronomischer Lehrstuhl gegründet. Der erste Inhaber des mathematischen Lehrstuhls war Wallis, und war der Energieproduktzerlegung. Das ist also Anfang des 17. Jahrhunderts. In Cambridge wurde ein mathematischer Lehrstuhl erst 1764 gegründet. Darrow war der erste Inhaber, Newton der zweite. Und der letzte berühmte Inhaber ist Dirac, Lehrstuhl, das ist der Klingel. Der Lucasian Chair, Lucas, ist der Mann, der den Lehrstuhl gestiftet hat. Das waren immer Erbgefallen aus der Erbschaft. Hat man eine Summe, ein Kapital gestiftet, aus dem man das Honorar des Professors zahlte. Diese Professoren, das ist doch, war noch vielleicht heute nicht mehr, aber nicht immer, aber auf jeden Fall zur Situation in England heute ist, weiß ich nicht. Aber das war ja so, in der Regel war ein Professor, war zunächst Fellow eines College, das heißt, er hatte also eine Gründe und das Wohnrecht im College, davon konnte er schon leben und die zusätzliche Bezahlung der Professur war dann also ein Zusatzgehalt. Damit muss der Patient ein volles Leben bezahlen. Das kam aber noch billiger zustande als ja die Provisoren, das heißt die Fellows, die heiraten durften. Das war in einem Kloster in England. Dieses Gesetz wurde erst etwa 1840 abgeschafft, nicht wahr? Und darum waren diese Professoren alle ledig, auch Luther ist zeitlebens ledig geblieben. Das hat also nichts zu tun mit dem Mutterkomplex oder mit Weiberflucht, nicht wahr? Sondern das war eben so, wenn man Professor war, dann konnte man gar nicht heiraten. Man musste darauf verzichten, wenn man heiraten wollte, dann musste man aus der Universität austreten und eine kirchliche Stellung übernehmen. Als Pfarrer konnte man natürlich nicht heiraten. Also man kann zum Beispiel auch solche Sachen sehen, nicht mal lesen, dass also man den Juden für sein Gebiet gibt, das beweist nicht etwa. Das beweist überhaupt nichts, sondern das muss man verstehen aus der damaligen Situation, dass wenn jemand Professor war und er ein Fellow war, eines College, dann durfte er gar nicht heiraten. Ja, er musste sogar in den geistigen Stand eintreten. Und Juden, der hat eine besondere Dispens des Königs gehabt, dass er nicht die geistigen Weihen nehmen muss, weil Juden nämlich nicht mit den Dogmen der englischen Kirche einverstanden war und dann wollte er
nicht.
Aber sonst waren die alle gefangen, das war selbstverständlich, also geistlich. Natürlich anglikanische geistliche Protestanten. Nun, in diesen Universitäten war es so, dass wie man also so astronomische Lehrstühle gründete, gehörte zum Lehrauftrag die Astrologie. Das war absolut wichtig. Das hat man verbunden, die Astrologie galt als Wissenschaft. Das kann man nur verstehen, wenn man eben weiß, dass die Sterne auch als Planet galten und daher eine Wirkung ausüben musste, irgendeine Art auf das irdische Geschehen. Dass das so sei, daran hat niemand gezweifelt, denn das war eine alte Tradition. Daher ist ja alle Fantasien sind immer mit astrologischen Ideen verbunden in Europa. Also zum Beispiel die Chemie, nicht wahr, ist voll astrologischer Ideen, indem man eben die Metalle den sieben Planeten zugeordnet hat und man glaubte, es müssten sieben Metalle sein aus diesem Grund und umgekehrt glaubte man dann auch wieder, es müssten eben sieben Planeten sein, weil das schon die Wochentage ausdrücken, nicht wahr und so weiter, das ist eine kosmische Ordnung, das ist genau diesen Sinn. Man hat auch zum Beispiel die Handlesekunst, nicht wahr, die Chiromantie, die wird ja auch mit der Astrologie verbunden, nicht wahr, das ist der Venusberg, der Marsberg, das hängt dann von der Schule ab, nicht wahr, welche Hügel auf der Hand oder welche Finger mit welchen Planeten verbunden werden. Damit es sieben gibt, hat man, weil man nur fünf Finger hat, noch dieses, nicht den Daumenballen und dann dieses Gebiet, das extra gezählt. Nicht? Dann hat man wieder sieben. Also, oder man hat auch das und das, nicht wahr, so gezählt und dann die fünf Finger. Aber das ist alles mit der Astrologie verknüpft. Und man muss also nicht meinen, dass die Leute aber gleich seien. Das war einfach selbstverständlich, das hat der Dichter auch geglaubt. Die Frage war nur, wie man dann die Astrologie interpretiert. Das hat man dann natürlich möglichst rational gemacht, wenn man doch vernünftig war. Kepler hatte damit auch sehr vernünftige Theorien, wie das zustande kommt, diese Wirkung der Sterne. Da war also die Idee, dass die Seele ist irgendwie, das ist diese Mikrokosmos, Makrokosmos-Idee, die Seele ist eben ähnlich gestaltet wie diese Gestirnsseelen. Und nun am Himmel herrscht ja die Geometrie, das war klar, das ist eben die Bewegung der Sterne, die das mathematische Gesetz und Mathematik war identisch mit Geometrie. Und daher sind auch in der Seele diese mathematischen Gesetze, und zwar etwas besonders ausgezeichnet sind eben die besonderen Winkel, die man mit linearen Zirkeln konstruieren kann. Man weiß ja alle, man kann ja nicht alle Winkel mit linearen Zirkeln konstruieren, sondern nur ganz wenige. Also man kann auch sagen, man kann auch nur ganz wenige Kreisteilungen, die wir am Zirkel machen. Und diese Kreisteilungen, das gibt die Aspekte. Und auf die wirken sozusagen durch Resonanz auf die Seele. Wenn also man geboren wird und gewisse Winkel durch die Planeten dargestellt sind, dann, wenn die in der Nähe von diesen ausgezeichneten Winkeln sind, dann hat das eine besondere Wirkung auf die Seele. Und das ist die astrologische Wirkung. Und dieser Gedankenhintergrund ist natürlich auch bei Ihnen. Nun, Gilbert beschreibt dann die Wirkung der Kette, dass also wenn man auf einen Magneten hat, dann macht Eisenstäbchen, dann wird die magnetische Wirkung durch diese Eisenstäbchen weitergeleitet, nicht bis ans Ende, das wird auffallen. Und daraus ergibt sich dann die Frage, wie überhaupt diese magnetische Energie im Magneten verteilt ist. Also Energie ist damit einfach Wirkungskraft. Er stellt nun fest, dass die Anziehung gegen die Pole wächst. Dann gibt es aber noch die Richtkraft, die die Nase das Drehmoment ausübt. Und diese Richtkraft, die ist am Äquator am größten. Die ganze Kraft ist sozusagen homogen im Magneten verteilt, also nicht wie der Porta glaubte, nur in den Polen oder längs nur so einer Linie, sondern der Magnet ist, wie wir würden sagen, homogen, magnetisiert und nur so kann man die Wirkung des Magneten verstehen. Es gibt ein Bild, das diesem Buch auf Seite 120 und das abgebildet ist, wie er sich das vorstellt. Also, nun, es gibt dann auch eine Wirkungssphäre und er stellt auch fest, dass die Anziehung des Magneten schneller abfällt als die Richtkraft. Also wie man sagt, das Drehmoment. Das ist eine richtige Beobachtung. Weil das Drehmoment geht ja bekanntlich mit dem Magnetfeldern. Während die Anziehung mit der Ableitung des Magnetfeldes, weil es sich eben um die Anziehung eines Polen handelt. Und daher fällt natürlich die Lichtkraft langsamer ab als die Anziehungskraft. Das sind alles quantitativ wichtige Beobachtungen. Wird dann auch beschrieben, wie man den Magneten armieren kann und er stellt fest, dass die Anziehung eines solchen armierten Magneten nicht auf Eisen nicht größer ist, als wenn man den Eisen nicht armiert. Und das Streubild, würden wir sagen, nicht, wenn man die Armierung richtig macht, kleiner wird. Das sind auch abgebildet, man beschreibt das schön, man setzt diese zwei kleine Helme auf, man kann verbinden. Und in alten Physiksammlungen in Basel sieht man noch solche Anwendungen durch Magnetsteine aufbewahrt. Und ich glaube, das gehört in eine physikalische Sammlung. Und der Magnet, dann hat man das demonstriert. Er stellt auch fest, dass es kein Perpetuum mobile gibt. Und da sagt er eben, der Peregrinus hat vor Jahrhunderten ein solches Perpetuum mobile entworfen oder geschrieben, nachdem er die Idee von anderen erhalten hat. Und Johann Deissner hat sie publiziert und mit miserablen Figuren illustriert, wobei er das Wort für Wort kopiert hat. Möge Gott so eine Strafe, der so miserablen Bücher schreibt. Über die Anziehung anderer Körper wird auch festgestellt, wird aber für Unsinn behauptet, so heißt es bei Agricola, im späteren Schriftsteller, dass man besser Glas machen kann, wenn man die Magnet in die Glasmasse Magnetpult tut, das absorbiere dann, also die Unreinigkeit. Und durch die dummen Lehren des Plinius und anderen sind also auch gescheite Leute in die Irre geführt worden. Und ja, dass es Abstoßungen gebe, nicht wahr, das wäre auch so die Bundeswehr gesagt, es ist falsch, von Antipathie zu reden, denn die Abstoßung kommt nicht von Leinpassio, sondern von Impactio. Dann stellt er fest, dass der wahre Südpol des Magneten nach dem Nordpol der Erde zeigt, wenn der Magnet die Erde ist und umgekehrt, nicht wahr? Das ist eben die große Entdeckung, dass die Erde ein Magnet ist. Dann beschreibt er die sogenannte Variation, was wir also die Deklination nennen, und das passt er als eine Störung auf, die ungleichmäßige Verteilung der Kontinente. Und dann heißt es, früher wie die Erde als passiv im Weltzentrum ruhen kann, suchte man alle Gründe im Himmel, den Sternen, den Planeten, Bergen, Feuer, Wasser und so weiter. Man merkte nicht, dass die Erde neben Trockenheit und Kälte noch viel wichtigere Eigenschaften hat, herrschende Fähigkeiten, ihre Festigkeit, Richtung und Bewegung durch und durch diese Tiefe beeinflussen. Und er glaubt auch, dass die Richtung der Erdachse und die Präzision der Achse durch eine magnetische Energie kommen. Das heißt, die Erdrotation wird mit dem Magnetismus irgendwie unklarer durch. Und man müsste nicht sagen, klar sein, klar. Der Erdmagnetismus ist auch heute nicht verstanden. Weiß niemand, warum die Erde magnetisch ist. Es ist so, wir müssen glauben zu wissen, dass der Kern aus einem Nickel-Eisen-Gemisch besteht, also so wie das Meteorit-Eisen. Hier steht auch die Erde wohl im Moment so aus Eisen und Nickel, das kann man auch aus Erdbeben messen und nicht mal aus dieser Detektion des Erdkerns finden. Man stellt sich eben vor, dass die Planeten wahrscheinlich aus Meteoriten zusammengebacken sind. Die sind wahrscheinlich nicht so entstanden, dass eine Gaskugel kondensiert ist, sondern wahrscheinlich ist eine Staubmasse ursprünglich gewesen und diese Staubmasse hat sich dann zu Planeten kondensiert und das waren also schon makroskopische Körper, nicht Meteoriten und dann besteht das dann eben aus diesen einzelnen Körpern. Und wenn die Erde so entstanden wäre, dass die ursprüngliche Sonne Mischung, hauptsächlich Wasserstoff und Kälte kondensiert hätte, könnte man nicht verstehen, was die Erde im Inneren auf die Wasserstoff enthält. Und heraus diffundieren auf einer dichten Bewegung kann der Wasserstoff nicht, das geht viel zu langsam. Die Diffusion ist ein ganz fürchterlich langsamer Prozess im kondensierten Medium. Und das ist ja auch das Unglück, wenn man das Meer verunreinigt irgendwo. Dann ist es nicht so, dass diese Unreinigkeit sich in kurzer Zeit mit dem Meer, Weltmeer vermischt und dann würde das praktisch nichts machen. Und das bleibt diffundiert ein Stück und dann bleibt es und dann findet es halt so eine Runde. Wenn man Pech hat, nimmt man hinein. Das ist also immer diese Sache, nicht wahr? Man muss sich darüber klar sein, dass die Diffusion ein ganz improvisierter Medien, ein ganz, also unerhört langsam. Das erklärt auch, warum überhaupt die Schulen, die Flagge, die Steine und so weiter im Gleichnis. Nun, den Magnetismus versteht man aber nicht, weil nämlich das Innere der Erde ja viel heißer ist als der Kühlpunkt des Eisens wäre, sodass das Zentrum, das Innere der Erde, nicht ferromagnetisch sein kann. Und infolgedessen ist das nur paramagnetisch und dazu kann also nicht irgendwie das Magnetfeld erklärt werden. Und die vernünftigste Vorstellung, die ich bisher gehört habe, ist so, man schiebt den Erdmagnetismus auf den Sonnenmagnetismus, den man auch nicht versteht, das ist immer sehr praktisch, aber man weiß ja, dass die Sonne ein Magnetfeld hat und dieses Magnetfeld, das ist veränderlich, das sind diese magnetischen Stürme, nicht wahr? Und nun, wenn man sich vorstellt, dass dieses Magnetfeld der Sonne sich ändert, dann induziert das natürlich in der Erde Ströme. Nun, der Widerstand gegen Ströme des Erdinneren ist ungeheuer klein, obwohl, wenn das Eisen auch sehr heiß ist, innen ist es doch ein Leiter und die Dimensionen, nicht wahr? Die Dimensionen der Erde sind derartig groß, dass sie mit ungeheuer kleinen Strömen haben sie schon dadurch sind sie immer pünktlich. Also das liegt einfach daran, dass, dass die Ohmsche Werte mit dem Quadrat der Stromdichte wächst. Nicht wahr? Und wenn die Stromdichte sehr klein wird, dann ist die Ohmsche Werte natürlich klein. Das heißt, die Relaxationszeit, bis dies so ein Induktionseffekt verschwindet, die ist ungeheuer klein. Und nun dreht sich die Erde ja dauernd um ihre Achse und dann ist eben die Achsenrichtung ausgezeichnet. Also durch Induktion entstehen irgendwelche Ströme, die erzeugen irgendwelche Magnetfelder. Aber wenn diese Magnetfelder wesentlich nicht parallel sind der Achse, dann nimmt sich der Effekt gewöhnlich heraus. Und gegen das, was eben in der Achse ist, das bleibt, weil das ist, und das kann man dann unterschätzen, der Quetti heute ist immer sehr kühl. Er hat solche Schätzungen gemacht, man bekommt also vernünftige Zeiten und Relaxationszeiten sind also Millionen und man weiß, dass es also vor sehr früher Zeit, in geologischen Zeiten, war das Erdfeld auch gelegentlich umgekehrt gerichtet, als es heute ist. Das war nicht möglich. Das müsste es, wenn es so ein statistischer Effekt wäre. Nun, woher der Sonnenmagnetismus kommt, das weiß man gar nicht. Das hat mit dem Sonnenflecken etwas zu tun. Und das hat eben damit zu tun, dass man die Hydromechanik und Hydroelektrodynamik nicht versteht. Das ist ein viel zu kompliziertes, nicht lineares Problem. Und sobald die Theorie nicht linear wird, dann versteht man nie etwas. Nicht mal, wenn man nicht schon weiß, worauf es ankommt. Dann kann man es auch nicht bearbeiten. Und wie also dieser elfjährige Zyklus der Sonne zustande kommt, nicht wahr, mit diesem Sonnenflecken, das hat dann noch niemand begriffen. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass es natürlich darauf beruhen muss, dass das die Strömung der Sonne im Inneren, die Bewegung der Sonne im Inneren muss sehr turbulent sein, weil ja die Sonne nicht als starrer Körper rotieren kann. Sondern es besteht eine Tendenz, dass die Massen der Sonne, das ist eine Gas- oder eine Flüssigkeitskuppel, dass die entsprechend den Keplerschen Gesetzen sich drehen. Also, nicht wahr? Die Schwerkraft, die wirkt, also die Fachkörper, das macht sich ja, also die Schwerkraft und die Schwerkraft muss sich ja immer im Gleichgewicht halten, wenn das geht. Und im Inneren ist die Schwerkraft kleiner, weil eben die äußeren Massen wegfallen und daher gibt es also eine Tendenz, dass nach innen die Winkelgeschwindigkeit variiert. Und man weiß ja auch, dass die Sonne am Äquator schneller rotiert als gegen die Pole, das ist ein oberflächlicher Effekt, den man sehen kann. Und sobald so etwas eintritt, dann haben Sie ein Geschwindigkeitsgefälle. Wenn Sie ein Geschwindigkeitsgefälle haben in einem viskosen Medium und die Reynoldsche Zahl wird überschritten, dann bekommen Sie immer eine turbulente Strömung. Und ab der Reynoldschen Zahl ist es ja so, dass je größer die Lineardimensionen sind, desto schneller wird die Geschichte turbulent. Und die Sonne ist eben so groß, dass die Sache immer turbulent wird. Und die Folge dieser Tatsache ist mal wohl eben, dass dann solche Effekte entstehen, aber verstehen tut kein Mensch. Also man kann also nicht etwas sagen, dass wir so viel gescheiter seien als der Kuh. Ich meine, man ist auch noch wie heute auf Spekulationen angewiesen, wie alle diese Sachen zustande kommen. Diese Spekulationen gehen in einer anderen Richtung, weil wir andere Vorstellungen haben, aber sie können natürlich fachlich genauso verkehrt sein, wie die so ausgedacht. Und es ist insofern auch nicht so falsch, den Magnetismus mit der Erdrotation in Verbindung zu bringen. Da ist etwas Richtiges drin. Ist, dass die Erde rotiert und die einzige ausgezeichnete Achse ist eben die Rotationsachse. Und daher muss das Faktum, dass die magnetische Achse und die Rotationsachse fast zusammenfallen, das muss irgendetwas miteinander zu tun haben. Und er dreht die Sache nur um. Wer sucht die fixe Stellung der Erdachse im Magnetismus? Wir suchen immer etwas umgekehrte Richtung. Und dann beschreibt er nun eben im vierten Buch, dass die Variation, mit der er gesagt hat, er könnte die Breite, die Länge bestimmen und im fünften Buch dann die Inklination, also der Inklination, also auf Englisch, also die, das, was noch nicht ja gar nicht horizontal zeigt, sondern bei uns also so, wenn das jetzt Knoten wäre, was ich nicht so genau weiß, dann zeigt der Quantik das nach unten hinzu. Ja, und das hat der Hilbert entdeckt, dass das Magnetfeld der Erde, aber es zeigt also nicht so, nicht aber wenn ich auf den Polarlaster zeigen würde, ich würde auf den Magnet so zeigen, aber es zeigt nicht so. Und das ist natürlich der Tipp nicht, und das wird also mit dem Tipp-Instrument gemessen. Man macht also eine Nadel, die man ins Gleichgewicht bringt, und dann magnetisiert man sie und dann stellt man sie in den Meridian und dann zeigt sie in den Punkt des Magnetfeldes. Nun, diese Inklinations- und Deklinationsmessungen, die hat man noch gemacht im 18. Jahrhundert. Der Euler hat darüber geschrieben, das war also ein großes Gegenstand der Forschung, nicht wahr? Und man ist zunächst nicht in entscheidenden Breite gekommen, als Hilbert gekommen ist. Er versucht nun auch eine mathematische Regel aufzustellen, wie man die magnetische, also ich würde sagen, die Richtung des Magnetfeldes ausrechnen kann. Das geschieht mit Hilfe einer geometrischen Konstruktion. Diese ist aber völlig abhob. Und es hat also wenig Zweck, da zu erforschen, nicht wahr, wie man das macht. Der Punkt ist nur dieser, man muss, wenn jetzt das die Erde ist, oder die Perella, nicht, darauf kommt es ja nicht an, das ist immer dasselbe. Und dann, wenn man so läuft, dann geht das ja, dann geht das ja so, das ist also nicht auf die Feldrichtung. Und man sieht, die Sache dreht sich, wenn man hier herumläuft, einmal um 360 Grad. Also wenn ich mit diesem Inklinatorium um die Erde herumlaufe, dann dreht es sich genau um 360 Grad, wenn ich hier einmal herumlaufe. Das ist also die Hauptidee, und man könnte natürlich das einfach durch eine solche Epizykloide beschreiben, nicht wahr? Dass man also einen zweiten Kreis nimmt, den man da drauf rollt, und dann ist die Richtung des Kreisdurchmessers ist 100 Grad so, wenn man das also so gleich groß macht, nicht wahr? Die zweiten Kreise, dann stimmt das. Das ist natürlich nicht wahr. Er meint nämlich, dass diese Richtung überall, also wenn man hier radial herausläuft, dass es dann hier überall so sei. Das ist eben falsch. Aber es ist übrigens der einzige mathematische Versuch in diesem ganzen Buch. Das Buch ist sonst völlig unmathematisch. Es ist also eine reine Phänomenologie. Er kann dann also nicht lassen, mit diesem fünften Buch noch einmal festzustellen, dass diese magnetische Kraft etwas Belehrtes sei oder also eine Seele nachahme. Und er stellt fest, dass sie in mancher Hinsicht die menschliche Seele übertreffe, die mit einem organischen Körper verbunden ist. Nun, das hat eben damit zu tun, dass doch die kosmischen Körper als etwas Älteres und Besseres gelten, nicht wahr, als die Menschen. Und ich meine, wenn man ja die Welt nimmt, wie sie ist, so kann man durchaus nachfühlen, dass man solche Gefühle haben könnte. Er ist natürlich auch der Meinung, dass also diese seelenhafte Eigentümlichkeit in der Sonne besonders groß und vornehm und vorzüglich sei als in den anderen Himmelskörpern. Und auch diese Vorstellung, die jetzt gerade bei Kepler und hat eben mit der heliozentrischen dem sehr viel zu tun, die eben stark gefühlsmäßig betont war. Nun, das sechste Buch, das feiert dann eben die Erde als Magnet, nicht wahr, und betont eben, dass die Erde rotiere und nicht, dass der Spitzstern immer das Primum Mobile, welches die Rotation des Primum Mobile rein für großen Unsinn hält. Und dann kommt also noch eine Beschreibung des kopernikanischen Systems, wobei freilich im Wesentlichen nur die Erde betrachtet wird. Es wird auch die Schiefe der Erdachse hervorgehoben. Die Schiefe geht um die Ekliptik, nicht wahr, welche eben dafür sorgt, dass wir die Jahreszeiten haben. Und das ist also auch eine gute Einrichtung, die der Schöpfer getroffen hat. Und nicht wahr, dass jetzt die Erde so herumläuft und ihre Achse dabei dauernd beibehält. Das wird als eben als mit dem Magnetismus zu tun, hat mit dem Magnetismus zu tun, weil das ist diese formale Kraft, die diesen Kodien-System eingestaltet. Nun, man kann, wenn man dieses Buch von Hilbert würdigen will, dann muss man zunächst sagen, das ist im Gegensatz zu anderen Büchern, nicht bei eben das von dem Porta oder das von Cardano, die den Magnetismus nicht in einen solchen fantastischen Allerweltsrahmen steckt. Diese Art von Büchern wie das Buch von Porta, die entsprechen, wie man richtig bemerkt, den Sammlungen auch, den wissenschaftlichen oder künstlerischen Sammlungen der damaligen Zeit, wo man eben diese Kabinette hatte, Fürsten und andere Leute, wo allerhand Kuriositäten aufbewahrt worden sind. Also Muscheln, dann irgendwelche Becher aus Nautilus, Nautilus-Becher, das war ja sehr beliebt, so schön gefasst, dann aber auch wieder Mumienteile, irgendein Horn eines Narwals, das aus Einhorn Horn hielt, dann getrocknete Seepferdchen und alles mögliche andere, das sind Hunde durcheinander, ein paar Steine, alles, was man sich so vorstellt, das hat man gesammelt und hat das mehr oder weniger nach ästhetischen Gesichtspunkten oder nach den Gesichtspunkten der Fantasie, die sehr stark war bei diesen Leuten, hat man das geordnet und betrachtet. Man konnte dann auch Münzen sammeln, Medaillen, alles durcheinander. Kunstsammlungen waren ja auch so, nicht wahr? Man hat den Begriff der künstlerischen Qualität den heutigen Leuten gänzlich absurd gefunden. Sie hat es interessiert, ob sie diese Gegenstände interessant fänden. Irgendeiner findet. Daher hat in diesen alten Sammlungen hat man also die bedeutendsten Sachen, die graffaelische Gemälde und daneben dann auch wieder die ungeahntesten Dinge, die wir als Unkenntnis sehen können. Aber die Kinder damals hatten dafür durchaus Sinn. Und so hat man eben auch Naturwissenschaft betrieben. Und der Gilbert nun hat sozusagen diese Wissenschaft vom Magneten befreit aus einem solchen Rahmen und unter einen ganz neuen Gesichtspunkt gestellt, nämlich er hat ihn eingebettet in eine kosmologische Theorie. Und das ist die kopernikanische Theorie. Und das geht überhaupt nur dann, wenn man eben die kopernikanische Lehre hat, weil sonst ja die Erde gar kein Maßstab ist. Ich weiß, sonst müssten Sie, wenn Sie einen kosmologischen Rahmen haben, alles auf den Himmel beziehen. Das ist ja der aristotelische Raum oder Ort aller Geschehens, aus dem die Ordnung stammt. Das ist der Himmel, der Fixstern. Nun, die Erde hat manifest keine Beziehung zu diesem Fixsternhimmel, weshalb dann die Erde eben als ein Ort von zufälligen Geschehens erscheint, wo eben keine solchen Gesetze gelten, wie die ewige Kreisbewegung und dergleichen, die das am Himmel gibt, sondern da geht es aufwärts und abwärts und hauptsächlich durcheinander. Und dann ist es durchaus angepasst, die irdische Wissenschaft mehr so nach dem Spaß, den die Dinge machen, zu ordnen, denn irgendein System kann ja doch nicht drin gefunden werden. Oder wenn man ein System sucht, muss man dann auf den Himmel aspizieren, dass die Leute mit dem Magneten wackeln und dann übersieht man die Hauptsache. Das kopernikanische System gibt aber nun der Erde dieselbe Würde wie den anderen Himmelskörpern, also ist die Erde eben auch eine solche kosmische Kugel, die teilhat an der formalen Energie, die für den Himmel charakteristisch ist. Die formale Energie heißt eben nur die Ordnung, nicht wahr? Und da kann man nun die Ordnung auf der Erde betrachten und dann entdeckt man eben, dass die Erde ein Magnet ist. Sie hat einen Nord- und einen Südpol und das passt nun in dieses kopernikanische System rein, weil eben die Erde sich auch dreht und so fort. Und damit bekommt nun die ganze Sache ein viel besseres Gerüst. Und er kann nun diese Phänomenologie viel geordneter darstellen. Natürlich, nach unseren Begriffen ist die Ordnung auch nicht so furchtbar groß. Er schweift auch dauernd ab und Wiederholungen treten dauernd ein. Wir würden also noch systematischer sein. Dieser Unterhaltungscharakter der Wissenschaft ist immer noch sichtbar, aber verglichen mit den Zeitgenossen ist er ungeheuer klein. Und das, was hauptsächlich imponiert, ist eben doch die Systematik, dass man überhaupt eine Phänomenologie systematisch aufbauen kann. Das ist ja gar nicht selbstverständlich. Dazu brauchen Sie theoretische Gesichtspunkte irgendwelcher Art, um die Phänomene systematisch zu ordnen. Und das führt dann eben auch dazu, dass man neue Dinge entdecken kann, wie eben insbesondere die magnetische Deklination, nicht wahr? Dass die Erde ein Magnet ist und wie das alles zusammengeht. Alle diese Dinge hat Hilbert dadurch, dass er einen solchen Gesichtspunkt hatte, tatsächlich entdeckt. Und der Vergleich der Magnetkugel mit der Erde, die auch eine Magnetkugel ist, ist richtig und gibt seiner ganzen Betrachtung eine wohl verdauliche Gestalt. Und das ist ja auch dann voll anerkannt worden von den bedeutenden Zeitgenossen, also Galilei oder dieser Sarpi und noch viele andere, haben auch dieses Buch von Hilbert als etwas vom Besten, das in ihrer Zeit hier geschrieben wurde, betrachtet. Und die Idee, dass die Erde eben ein Magnet sei, dass sie also magnetische Kräfte ausübt, hat dann auch dazu geführt, dass man umgekehrt die sich sagt, ja, man könnte auch die Sonne solche Kräfte ausüben und das hat dann den Weg bereitet für die Theorie der allgemeinen Gravitation, nicht wahr? Dass eben diese Himmelskörper solche Kräfte ausüben können, weil man ja, wie Bilder gezeigt hat, von der Erde weiß, dass die so besondere Kräfte ausüben. Und das ist nun ein weiteres Problem, auf das ich später zu sprechen kommen muss, weil die Theorie der Gravitation zu machen, muss sie natürlich zunächst eine Mechanik haben. Nun, die Theorie des Magnetismus ist dann fast 200 Jahre so geblieben, wie sie Hilbert liegen gelassen hat. Denn man konnte weiter eben nichts tun, als diese Phänomene feststellen. Der nächste Schritt war der, dass dann die newtonsche Entdeckung der Gravitation gemacht worden war, wie überhaupt Newton eine Mechanik geschaffen hat, wie Newton einen Kraftbegriff geschaffen hat, den es vor Newton nicht gibt. So war dann natürlich der Weg frei, auch die magnetische Wirkung als eine Kraftwirkung im mechanischen Sinn aufzufassen. Und da hat dann eben inspiriert durch die Gravitationstheorie, hat man dann gesagt, ja, also die heißt R², also werden die elektrischen Kräfte auch wohl mit 1 durch R² gehen. Und die magnetischen Kräfte, das sind dann Dipolkräfte, und dann ist der Magnet ein Dipol, und dann hat eben Coulomb gezeigt, dass das auch in der Abwehr und all diese Leute, dass das alles so aufgefasst werden kann, nicht wahr? Und der große Schritt ist aber dann ja erst die Entdeckung des Elektromagnetismus, nicht wahr? Und das fällt dann ja schon ins 19. Jahrhundert. Das heißt, das ist dann sehr lang gegangen, bis man über die herauskommen konnte, was auch wieder zeigt, was seine Leistung eben doch in der Woche machen gewesen ist. Es ist übrigens interessant, nicht wahr, dass die Physikgeschichte, und das war eben die Meinung der Physiker, ja, die Meinung besteht, dass die elektrischen Kräfte, dass die im Kreis durch R² gehen, dass das eben Coulomb gezeigt hat. Und wenn man die Coulombschen Messungen anschaut, mit diesem Drehwagen, so sind die dieser Wagen. Und es ist also praktisch unmöglich. Das hat also ein Herr Bellens in Amerika, der Kenny hat das versucht, das alles genau nachzumachen, und hat festgestellt, dass also wenn man nicht so glaubt, dass das im Kreis durch R² geht, dann kann man das gar nicht nachweisen, bis jetzt gewinnt. Faktisch ist es so, dass schon vor Coulomb der berühmte Priestley das Gravitationsgesetz, das 1 durch R² erschlossen hat, ohne solche schwierigen Experimente, auf eine Weise, die viel genauer ist und viel sicherer, aber weil sie eben theoretisch ist oder theoretisch war, hat das niemand verstanden, dass das ein Beweis ist und darum ist dieses nicht in die Physikgeschichte eingegangen. Der Priestley, das war ein allerweltskerl, der hat also gelebt, ich weiß nicht genau, wie ich das auswählen, so in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Der war ein Dissenter, das heißt also ein nicht staatskirchlicher Mann, sehr fromm, und war also ein Prediger und Theologe von so einer Sekte, würden wir sagen, in England, so Richtung Methodisten oder Quäker, man weiß das nicht so genau bei diesen Dissenters. Und diese Dissenters, die hatten ja offiziell keinen Status in England, aber de facto hatten sie ihn. Und dieses Problem hat man eben so, wie man das in einem vernünftigen Staat löst, so gelöst. Sie konnten zwar nicht Regierungsstellen haben, sie konnten aber auch nicht an den offiziellen Universitäten, das gab nur Oxford und Cambridge, studieren, und dort musste man durch einen Eid sich als hochkirchlich, also als anglikanisch deklarieren. Aber sie hatten das Recht, auf eigene Kosten Schulen aufzurichten und da natürlich, da sehr viele solche Leute waren, das waren zum Teil sehr reiche Leute, sehr Geschäftsleute, so haben sie sehr gute Schulen gehabt und hatten auch Akademien, und der Priestley war also Lehrer an einer solchen Akademie, hat dort chemische Untersuchungen gemacht, nicht wahr? Sauerstoff hat er entdeckt, ich weiß nicht was alles, hat physikalische Untersuchungen gemacht, hat mit allen Leuten korrespondiert, war dabei aber auch noch politisch tätig, äußerst aktiv und auch ebenso religionspolitisch, hatte zum Beispiel eine berühmte Kontroverse mit dem Bischof Horsley. Der Bischof Horsley war auch ein Gelehrter, Mathematiker, hat den Apollonius herausgegeben, hat dann aber die Werke Newtons herausgegeben, das ist die einzige Ausgabe der Werke Newtons, und war Sekretär der Royal Society. Und er hat dann also ideologisch mit dem Priestley polemisiert, wobei er sich wieder, wie das heißt, so wie ich das gelesen habe, mit in temperate rage and carnal anger benommen habe. Also er habe sich mit unmäßiger Wut und fleischlichem Ärger aufgeführt. Der Priestley hatte dann aber, es gab dann also, wie das so war, nicht wahr, politische Schwierigkeiten, es gab so Mordaufstände, er hatte eine sehr kostbare Sammlung von Instrumenten und so, und er ist dann nach Amerika ausgewandert und hat dann dort in Virginia, hat er dann wieder so eine Schule gegeben. Und das ist ein interessanter Mann. Und dieser Priestley, der hat die folgende Überlegung gemacht. Es war bekannt, dass wenn man einen Metallbecher elektrisch auslädt, Und man mit einer Vorbeladung, die dann nicht hinuntermacht, und ich jetzt in diesen Metallbecken reinfährt, dass man dann nichts mehr vom elektrischen Feld. Also das ist der Effekt dessen, was man dann mit den Zellen nicht sehen. Und das ist aber schon ein Reinkriegen und damit der Priester hat das genau ausgeschrieben. Dann hat der Priester gesagt, ja, dann, wenn ich das weiß, dann bin ich fertig. Und daraus folgt das Erdquadrat gesetzt. Ich muss nur, was der Sir Isaac Newton in den Prinzipien geschrieben hat, nachlesen. Und da steht doch drin, dass wenn man eine Polkugel hat, dann ist das Gravitationsfeld im Innern der Polkugel 0 und nach außen wirkt sie wieder in den Punkt. Das ist der berühmte Satz, der Basis der Potentialtheorie zur Polkugel. Und das kann man hochkehren. Das ist bei Newton auch gezeigt, dass nur dann, wenn das Kraftgesetz 1 durch F Quadrat ist, nur dann ist es wahr, dass im Innern einer Polkugel keine Gravitationsfeld wirkt. Und zwar zeigt das Newton in einer sehr einfachen Weise. Das macht man so. Wahrscheinlich sogar 85, das ist alter, etwa 150 Jahre früher. Und das macht man einfach so. Sie nehmen hier einen Punkt, das ist eine Kugelschale. Was ich gezeigt habe, ist eine Kugelschale. Jetzt nehmen Sie einen Punkt und betrachten hier so zwei Löcher in den Mitte. Da kann man sehr leicht einsehen durch geometrische Betrachtung, dass die Kraft, die dieses Flächenelement auf den Punkt ausübt, genau im Gegensatz ist der Kraft, die dieses Flächenelement ausübt, indem nämlich einfach dieser Abstand mal die Größe des Flächen, also die Größe dieses Flächenelementes ist proportional zu R Quadrat. Wenn R dieser Abstand ist, ist der 1, das ist der 2. Dann ist dieses Flächenelement F1 und dieses Flächenelement ist F2 und dann ist immer F1 durch R Quadrat, R1 Quadrat gleich F2 durch R2 Quadrat. Das sind also Flächenelemente. Das ist eine simple geometrische Betrachtung. Das gilt also, wie man das auch macht, aber ich würde das so legen. Solche Punkte sind diese verschieden, aber das stimmt immer nicht. Da. Und da bin ich fertig. Weil die Kräfte sich also aller Flächenelemente, dass die Flächenelemente ein Entdeckungsgesetz ist, das kompensiert. Und man sieht auch, das muss genau mit 1 durch r Quadrat gehen, sonst stimmt das nicht. Wenn man 1 durch r hoch 3 nimmt, dann ist kein Gleichgewicht, sondern dann werden wir die Anziehung sehr groß, wenn man die Nähe der Fläche kommt. Und das hat der Priester in dem Prinzip ja gelesen, nicht? Und dann sagt er, dann bin ich ja schon fertig. Denn wenn ich also so eine Kugel mache, ich lade sie elektrisch auf, ich gehe mit der Probeladung herein, ich spüre nichts, dann ist schon bewiesen, was Kraftgesetz ist, heißt und ein Quadrat. Und das ist natürlich ein Präzisionsexperiment, im gewissen Sinn. Das heißt, man muss ja nicht nur feststellen, dass es keine Kraft gibt. Und ich muss gar kein Kraftgesetz wissen. Völlig überprüfen. Und daher ist es so, nicht wahr, dass es sowohl historisch wie physikalisch verkehrt ist, wenn man behauptet, man misst das Coulombsche Gesetz, indem man die kraftischen Vorbeladungen misst. Das macht man nicht. Das ist ein großer Unsinn. Diese Messung ist nie genau. Im Gegenteil, der Faraday-Käfig-Effekt, das ist ein ganz grober Effekt. Den kann man sehr genau verifizieren. Das Feld im Innern eines Käfigs, das alle elektrischen Stürme beliebig genau abschirmen können. Das können Sie wunderbar machen. Und das ist ein Beweis, ein Experiment. Aber das ist also ein Denken, nicht wahr, das leider Gottes bei sehr vielen Physikern mangelt. Und das ist auch dann, wenn man die Physik beschreiben will, die physikalische Methode, dann meinen die Leute immer, die Grundgesetze werden direkt durch Messungen verifiziert. Aber die grundbestätigten Grundgesetze verifiziert man nie direkt durch Messungen, weil direkte Messungen immer ungenau sind. Sondern man benutzt eben eine Theorie, dazu braucht man die Theorie. Ja. Das ist also die rechtfertigen mathematischen Methode, dass man dann eben in dieser indirekten Weise ganz enorm gute Schlüsse ziehen kann. Und das stammt von Priestley und der Cavendish hat das dann also auch in den Faraday-Käfig-Effekt noch genau verifiziert. Der ist ein Zeitgenosse, ein reicher Mann, der hat dann auch die Gravitationskonstante direkt gemessen. Mit dem Drehwagen. Und damit war dann natürlich irgendwie die Idee, dass alle Kräfte geistig R Quadrat hier naheliegend und dann hat man auch den Magnetismus so ausgebaut, wie man sagt, das ist ein Potentialfeld. Aber es ist klar, dass das also eine Entwicklung ist, die in diesem Film seit dem Gänzlichen unmöglich war. Und damit möchte ich jetzt darum dieses Gebiet des Magnetismus verlassen und mich wieder übergehen in die, zum Gebiet der Optik. Und wenn wir nun Optik sagen, dann denken wir natürlich daran, dass der Isaac Newton bekanntlich neben der Mechanik hatte noch die physikalische Optik erfunden, das heißt, er hat die Farbzerstreuung des Lichts entdeckt. Das heißt, wir werden also, wenn wir diese Linie verfolgen, viel weiter in die neuere Zeit vorstoßen, also 100 Jahre weiter. Der Kinder war uns bewegen, nicht wahr? Als wenn wir den Magnetismus studieren. Nun, bevor ich das mache, möchte ich vielleicht noch etwas sagen. Also, die neuere Entwicklung des Elektromagnetismus, das findet man in den zweibändigen Werk von Wittek. Das ist derselbe, der das Buch über die Mechanik geschrieben hat, Wittek. Ich war in der Gelben Sammlung über analytische Mechanik. Und er ist der Co-Autor des großen Werkes Wittek Watson, Modern Analysis, das eben vielleicht nicht mehr modern vorkommt, aber das macht nichts. Das ist trotzdem das Buch, wenn man die klassische Analysis, die man ja heute nicht mehr lernt, studieren will, dann muss man dieses Buch zu diesem Buch greifen. Das ist ein großes Werk, das konnte der Pauli fast auswendig. Und darauf beruhte also sein großer Erfolg in der Zeit, in der er aktiv war, als mathematischer Physiker, weil er eben diese klassischen Methoden alle hinten und vorne kannte, weil er dieses Buch von Wittek und Watson so gut kann. Nun, dieser Wittek, der hat auch ein Werk geschrieben, History of Ether and Electromagnetism. Das Wort Ether kommt also auch darin vor, das ist richtig, weil die frühe, im 19. Jahrhundert, nicht wahr, die Entwicklung geht ja über den Versuch, den Elektromagnetismus und die Optik durch ein mechanisches Modell zu begreifen, das Äthermodell. Und es ist so, dass die Mechanik der Continua, die Cauchy vor allem entwickelt hat, also der Begriff des Spannungstensors und all diese Dinge, die sind entwickelt im Hinblick nicht auf die Theorie der festen Körper, sondern im Hinblick auf ein Äthermodell. Das ist sehr komisch, nicht? Man hat also gesagt, man möchte gerne, dass die Lichtwellen als Transversalwellen in einem Medium, das ist der Äther, verstehen. Also muss ich überhaupt zunächst einmal die Mechanik eines solchen Mediums begreifen. Und so hat man also Mechanik der elastischen Medien entwickelt, also mit der Zielsetzung eigentlich eine Lichttheorie zu machen. Nun, diese ganzen Sachen finden Sie im ersten Band von Whittaker ausgezeichnet beschrieben und es hat eigentlich wenig Sinn, dass ich darüber eine Vorlesung halte, weil ich nämlich doch nichts anderes tun könnte, als eben aus diesem Buche meine Wissenschaft schöpfen. Das ist gemacht, das ist eines der wirklich schönen. Der war auch wirklich ein guter, der Whittaker ist ein sehr guter Mathematiker. Und hat auch diese Theorien wirklich verstanden, wie die Leute gemacht haben. Also der zweite Band behandelt dann die neuere Zeit, nicht wahr, also spezielle Relativitätstheorie und so weiter. Das ist nicht so interessant. Das wissen wir besser als der Gewitter. Und ist auch historisch, wurde er sehr angefochten. Er hat dann besonders mit einem gewissen Recht die Verdienste Poincarés hervorgehoben, um vielleicht zu sehr zugunsten Einsteins ausgewertet. Das war nicht Antisemitismus, sondern eigentlich mehr Rechthaberei. Er fand eben, der Poincaré habe doch die Lorentzkurve erfunden und der Einstein und so. Das habe man doch ganz vergessen und das sei doch ganz ungerecht. Und man müsse jetzt den Poincaré preisen. Und wie man dann so macht, wenn man so aus Widerspruchsgeist nicht mal etwas macht, dann wird man ungerecht. Aber der erste Band ist also vorzüglich. Sie finden dort auch die Sachen, diese frühen Sachen über Gilbert und über den Peregrinus und so weiter, kurz erwähnt, was ich Ihnen hier ausführlich beschrieben habe. Es wird aber dann eben vor allem die Entwicklung, die, sagen wir, im 19. Jahrhundert einsetzt, ausführlich beschrieben und alle die mathematischen Probleme, die den Leuten damals sich gestellt haben, diskutiert, und zwar in verständnisvoller Weise. Aber ich will das jetzt nicht tun, ich gehe also zurück.
Nun ist dieser Wiedeck-Funktion.
Das weiß ich wahrscheinlich schon.
Warum ist das nicht?
Vielleicht kann ich die Uhr rein. Ich weiß nicht, was der für Vornamen hat. Er ist ein berühmter Mann, nicht doch. Er hat also dieses Buch geschrieben mit Watson zusammen, Modern Analysis. Er war also ein, also als Mathematiker ein klassischer Analytiker, nicht wahr? Der so Funktionen für Differentialgleichungen, alles dieses Zeug und dann durchwerte. Und dann hat er ein Buch geschrieben über analytische Mechanik. Das mit der gelben Springerhandlung herausgekommen ist und das lange Zeit das einzige Buch war, das man, wo man diese Dinge lernen konnte. Nun, die Optik, die hat natürlich auch eine alte Geschichte und es ist so, das Altertum hat eigentlich die Optik, wie der Name sagt, als Theorie des Sehens aufgefasst. Also nicht als Theorie des Lichts, wie wir das heute tun, sondern als Theorie des Sehens. Und man hat dann natürlich schon gewusst, dass man alle in geraden Punkten sieht. Man hat sich das so vorgestellt, dass zwischen dem Objekt und dem Auge gibt es Sehstrahlen, und diese Sehstrahlen sind eben gerade, und diese Sehstrahlen vermitteln durch die Empfindung, wobei man sich vorgestellt hat, dass man diese Sehstrahlen sozusagen instantan vom Auge zum Objekt oder vom Objekt zum Auge gehen. Dabei waren umstritten, ob sie nun aus dem Auge herauskommen, zum Gegenstand gehen, das war bei vielen Schulen eine Meinung, weil das Auge doch aktiv sei, das ist ja also, wenn ich sie, Und insofern, dass die Geschwindigkeit unendlich groß ist, nicht da, insofern diese Wirkung instantan ist, hat es natürlich eigentlich keinen Sinn zu fragen, ob es vom Auge zum Objekt, vom Objekt zum Auge geht. Das hat ja eigentlich nur einen Sinn, wenn die Sache unendlicher Geschwindigkeit geht. Und insofern kann man sich darüber streiten. Und man hat dann also damit versucht, eine Theorie der Perspektive zu machen. Wirklich gelungen ist das nicht. Die Mathematiker haben sich damit beschäftigt. Dann hat man etwas über Spiegel gewusst. Und was man eigentlich wusste, das war eben dieses, dass wenn man hier einen ebenen Spiegel hat und hier ein Objekt und hier ist das Auge, nicht wahr? Dann sieht man, ich habe etwas nicht so gezeigt, also das Objekt da unten, das weiß man. Und man wusste, dass Lot und diese beiden Strahlen in einer Ebene liegen, dass diese beiden Winkel gleich sind und man wusste eben, dass man das Objekt hier unten sieht. Es hat Hero von Alexandrien, der in etwa 100 nach Christus gelebt hat, das ist immer wieder umstritten, wann genau, spielt auch gar keine Rolle. Der hat auch bemerkt, dass wenn man hier das Auge hat und hier das Objekt und alle diese Wege vergleicht, dass dann natürlich dieser Weg der kürzeste ist. Also das hat er bemerkt, dass man dadurch auch dass man das Gesetz, dass diese beiden Winkel gleich sind und dass diese alle in einer Ebene liegen, dass man das durch eine Aussage ersetzen kann. Man soll nämlich denjenigen reflektierten Strahl suchen, der von hier nach hier geht unter Berührung dieser Ebene, der aber sonst der kürzeste ist von allen möglich. Da kommt das hin. Was wusste ich? Und damit hat sie die antike Kenntnis fast verschwunden. Was man noch wusste war, aus astronomischen Beobachtungen, Also, dass es Brechung gibt, das wusste man, aber genaueres wusste man nicht. Man wusste aber aus astronomischen Beobachtungen, dass das eine nötige Korrektur bedeutet, wenn man die Sternpositionen beobachten will, nicht oder also benutzen will, um mit der Theorie zu vergleichen, wenn man ja, also wenn man die Erdoberfläche, da kommt die Atmosphäre, dann nennen wir ein Sternlicht, dann wird das Sternlicht irgendwie durchbrechen, nicht dann in der Atmosphäre, das wird dann stetig, die Situation deformiert, und dann sieht man also den Stern hier statt hier. Das heißt, wenn die Sterne gegen den Horizont absinken, bewegen sie sich langsamer, als sie es sollten, wenn die Bewegung gleich wäre. Das wäre eine Deformation der Sternabstände. Wenn man also nicht sehr nahe am Zenit sich befindet, dann wird die beobachtete Zenitdistanz immer zu klein. Und der Ptolemäus hat dann schon festgestellt, dass man diesen Effekt korrigieren kann. Den anständig kann man nicht messen, wenn die Sterne nahe am Horizont sind. Das geht gar nicht. Man kann das also nur anständig messen. Und ja, da sieht man, da kann man Sterne. Und dann genügt es, wenn man eben ein solches Gesetz nicht wahr als Brechungswinkel, wenn Alpha und Beta der Einfalls- und Verbrechungswinkel ist. Nun hat die Antike freilich nicht so operiert, sondern sie hat immer die Ablenkung gemessen. Sie hat die Ablenkung gemessen als Funktion des Einfallswinkels. Aber wenn das Gesetz so aussieht, ist natürlich also Alpha weniger Beta ist Phi, nicht? Und dann gilt natürlich auch, dass Phi ist eine Konstante mal Alpha. Und ein solches lineares Gesetz hat man benutzt, um die Pol, also die Zenitdistanz zu korrigieren. Das wusste man. Nun, man hat nun aus diesem Faktum, was hier steht, dass das Bild, nicht wahr, wenn man also hier schaut, hier ist der Spiegel, hier schaue ich, das ist uns wurscht, ich habe hier ein Objekt, dann sieht man das Spiegelbild hier, man sieht das Spiegelbild hier, wenn ich von hier schaue, und das ist also auf dem Lot. Und hat nun geglaubt, das könne man verallgemeinern, dass wenn auch die gebrochene Fläche oder die reflektierende Fläche krumm ist, zum Beispiel so, dann habe ich ein Objekt A, dann muss ich das Bild A' irgendwie hier auf diesem Lot suchen. Das heißt, man hat immer gefragt, wo sieht man das Bild? Das war auch so bei Linsen. Also wenn man Linsen, das hatte man im Altertum schon, man hat immer schon bemerkt, dass man Vergrößerungsgläser machen kann. Eine runde Flasche mit Wasser sieht man das, das war bekannt. Und da die Leute auch im Altertum, da hat man ja gelesen, das konnte man, sobald man lesen kann, dann ist das Faktum. Wenn man älter wird, dann wird man eben übersichtlicher und kann also nicht, ich kann nicht mehr lesen ohne Brille, ich sehe es einfach nicht, ich muss eine Brille aufsetzen. Und das hat man also auch, diese Schwierigkeit haben die Leute Lupen benutzt. Und so hatte man also die Kenntnis von Lupen einfach rein phänomenologisch. Das wusste man. Und man hat auch dann im Mittelalter Brillen gefunden, schon so im 15. Jahrhundert. Es gibt also Bilder von Van Eyck und von solchen Meistern, wo also irgendwelche Heiligen abgebildet sind mit einer Brille. Nicht? Und man hatte sowohl für weitsichtige bzw. alterssichtige Leute Kontextbrillen, wusste, dass die kurzsichtigen Leute mit einer Kontrastbrille sehen können. Ohne dass man also irgendwelche genauere Theorien hat. Im Übrigen bleibt die Optik bis zu dem Tag immer auch zugleich eine Theorie des Sehens, das heißt in einer Abhandlung der Optik, da gehört immer ein Kapitel hinein über die Physiologie des Auges. Das ist einfach so, weil das ist eben das Licht, das hat mit dem Sehen zu tun. Nun, über die Funktion des Auges, da hatte man keine richtige Vorstellung. Die antiken Theorien, die also sehr fragmentarisch sind, über die Optik, sind dann von einem arabischen Autor, den man im Mittelalter als Hasen genannt hat. Und das ist, heute schreibt man das so. Nun, das ist dasselbe nicht. Sie schreiben nun nicht ein Z, sondern ein S mit einem Punkt darunter. Das ist natürlich so, weil wir zum Buchstaben nicht haben. Aber es ist ein stark ausgesprochenes, stimmhaftes S. Hasen. Aber das hat man eben durch ein Z wiedergegeben. Und das ist derselbe Name wie Hassan. So in den Märchen und so, da kommt doch immer der Hassan vor. Nicht in den Araber, so heißt Hassan. Und alles der Artikel, das ist der Name Hassan. Also, das ist wieder keine Verballhornung, sondern das ist nur eine nicht modern philologische Transkription. Und dieser Mann, von dem man so leider nichts weiß, der hat, das war also ein Araber, der hat im 9. Jahrhundert gelebt, wo die arabische Kultur eben sehr bedeutend war. Und der hat ein Buch geschrieben über diese optischen Probleme. Und dieses Buch ist dann auch im Mittelalter bearbeitet worden und hat die optische Tradition aufrechterhalten. Und wir wissen, dass dieses Buch von Al-Hasan ist also kein Originallehr im Wesentlichen, sondern es ist im Wesentlichen eine Kompilation aus der antiken Optik. Nun, im Mittelalter gab es in Oxford, werden Sie wissen, eine Universität. Und zwar ist diese Universität in Oxford anfangs der ersten Drittel des 13. Jahrhunderts entstanden, man kann nicht sagen, gegründet worden, wie das vergangen ist, weiß man nicht so genau. Sie hat sich dann also konstituiert und hatte eine etwas andere Organisation als die Pariser Universität in dem Sinne, als dass der Kanzler, es gab in Oxford keine Kathedrale und auch keine Kathedralschule, es ist aus einer Schule entstanden, die sich dann irgendwie ein Rektor werden soll, und dann hat sie den Bischof von Lincoln gebeten, quasi als Protektor aufzutreten, und das war der Kanzler. Und dieser Kanzler hatte dann hier mit der Krone zusammen ein großes Interesse, die Universität zu stützen, und dann hat dann der Rektor in Oxford nie die Rolle gespielt, die er in Paris gespielt hat, wo eben die Universität gerade im Kampf gegen den Kanzler der von der Kathedralschule ernannt wurde, entstanden. Nun, ferner war es so, dass die Schule nie diese Konflikte hatte mit den Dominikanern, also den Franziskanern und den Bischofsorden, das waren alles junge Jungen. Und der erste Kanzler war ein Franziskaner, die Franziskaner waren überhaupt sehr wichtig in Oxford. Die haben eines der frühesten College gehabt, also so eine Art Kloster mit was, wie sie immer geblieben ist. Das war das Merton College, Merton gibt es heute. Und dieses Merton College, das war eine bedeutende mathematisch-naturwissenschaftliche Schule im Mittelalter und im Sinne im 13. und 14. Jahrhundert. Nun, dort war ursprünglich auch der Mann, der dann für diese ganze Entwicklung sehr wichtig ist, der hieß Großdeck. Man pflegt das oft auch Englisch zu übersetzen und dann heißt es also Grete, also Großkopf. Nun, dieser Großdeck, das ist ein französischer Name, aber man darf nicht vergessen, dass ja 1066 sind die Normannen in England eingefallen. Und die offizielle Sprache der Oberschicht war dann Französisch geworden, nicht angelsächsisch. Deshalb ja das heutige Englisch eine Mischung von Französisch und Englisch und also Angelsächsisch, Germanisch ist. Und dieser Großteil wurde dann, war zuerst also Dozent im Merton College und wurde dann zum Bischof von Lincoln erhoben und er wurde dann der erste Kanzler als Bischof von Lincoln an der Universität Oxford. Das war ein bedeutender Philosoph, auch ein bedeutender Politiker. Wie alle Franziskaner damals in dieser Zeit war er, wie wir heute sagen würden, ein linksorientierter Politiker. Das heißt, die Franziskaner waren ein volkstümlicher Orden und haben also gegenüber dem Adel immer das bürgerliche und bäuerliche Element gestützt. Und nun gab es ja damals in England, also sagen wir um 1250 herum, da gab es ja einen großen Konflikt zwischen der Krone und den Ständen, also den Commons, den allgemeinen Kommunen, Commons, House of Commons. Das heißt ja nicht das Haus der gewöhnlichen Leute, sondern das heißt die Commons, das sind die Kommunen, die Gemeinden. Man sollte eigentlich nicht sagen, das Unterhaus sei das Haus der Gemeinen, sondern man sollte sagen, das ist das Haus der Gemeinden. Das ist das deutsche Wort. Das ist eine falsche Übersetzung, aber das hat sich ja nun eingebürgert. Nicht, man sagt das Haus der Gemeinden. Das ist aber völlig unsinnig, weil kommen meint nicht Gemein, sondern es meint Gemeinde. Es sind die Gemeinden, daher haben die Gemeinden Stimmen, nicht wahr? Und es gab also damals, das gab damals noch kein Parlament, nicht wahr? In diesem Sinn. Aber damals gab es diesen Konflikt, da gab es den Johann ohne Land, nicht wahr? Und dem hat man ja dann die Magna Carta abgetrotzt. Und er hat dann versucht, das wieder rückgängig zu machen. Und dann gab es einen Mann namens Montfort, der hatte also auch einen französischen Namen, das war auch kein Engländer. Und der hat dann so eine Art bürgerliche Revolution gemacht, war für von der. Und dieser Großteil ist der große Berater gewesen von Montfort. Wie dann die Sache also auf die Spitze kam, war der Großteil schon tot. Und der Montfort ist dann auch in diesen Kämpfen zum Schluss gefallen, aber diese ganze Entwicklung hat doch eigentlich das englische politische Leben bis heute stark bestimmt, dass das in England nun diese Adelsherrschaft, die in Frankreich nicht war, aufkam, ist schon damals sozusagen bestimmt worden. Der Großteil, nun, der hatte war ein Naturphilosoph, hat auch immer sehr betont, dass also man diese Naturphilosophie irgendwie mathematisch sein müsste. Wie man das macht, wusste er zwar nicht genau. Und er hatte eine, wie das heißt, Metaphysik. Und damit wird dann also die Optik eine naturphilosophische Lehre vom Licht. Und das Licht spielte dann eigentlich bis ins 16. Jahrhundert immer eine ganz besondere Rolle unter allen Naturerscheinungen. Und dass das Licht etwas Besonderes ist für den Menschen, das ist klar, weil man darüber braucht, keine Worte zu verlieren. Und zum Beispiel Goethe, Farbenlehre, ist ja eigentlich ein Rückzugsgefecht eines Dichters gegen die moderne Auffassung des Phänomens Licht. In dem, was Goethe verkündet, eigentlich die alte Lichttheorie ist, die vom Mittelalter durch die Renaissance immer gültig war. In diesem Sinne ist er nicht originell. Er hat nur dann sehr viele physiologische Beobachtungen gemacht, die durchaus richtig sind, hat sie aber immer im Sinne dieser altertümlichen Lehren interpretiert. Ich will Ihnen nun als nächstes nicht so ausführlich, wie ich jetzt bis jetzt gemacht habe, diese mittelalterlichen Sachen deuten. Und sonst kann man nämlich die Entwicklung bei Kepler nicht verstehen, denn der erste, der die moderne Siegeloptik gemacht hat, war Kepler.